Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Simon, heute sind Aufräumarbeiten angesagt. Wir werden unsere Aussagen der Sommervorbereitung und der ersten 3-4 Spieltage einmal Revue passieren lassen und ja, mit Vorurteilen oder Falschaussagen hier aufräumen und uns auch ganz höflichst in aller Form offiziell auch entschuldigen. Ja, das werden wir heute alles in der Episode machen. Aber bevor wir gleich loslegen, Junge, Überraschung für dich. Ich habe gestern ja schon eine kleine Story gepostet. Ja, da gibt es einen Kollegen, ich liebe diesen Typen, ich feiere ihn einfach so sehr. Buntmann Music heißt der Kollege. Der rappt einfach so jeden Montag nach der Bundesliga seine Kickbase-Performance runter in so einer Story. Den habe ich irgendwie durch Zufall gefunden und ich liebe das, was der macht. Und den habe ich jetzt gestern nochmal ein bisschen gepusht in der Story. Kommt sehr, sehr positiv an. Und Überraschung, Simon. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Wir beide wissen noch gar nicht, wie das abläuft hier, was da gleich passieren wird. Aber er hat was aufgezeichnet und wir werden das erst nach der Episode hier quasi nachträglich reinschneiden. Ich habe ihm gesagt, bitte mach uns doch mal so ein kleines Rap-Ding da fertig, was du da immer so machst. Und es müssen folgende Infos in dem Rap vorkommen. Punktelieferanten, Justin Jinma, ja, dein Einhorn, und Olise oder Olise, ja, der als Number One Pick in der Content Creator Liga rausgeknallt worden ist und jetzt aber so eine Performance hingelegt hat hier mit einem 500er, einfach mal die ganze Liga zerstört hat. Ist er damit auch wirklich zu Recht Number One Pick? Fragezeichen. Wir werden es jetzt vielleicht gleich in dem Rap hören, mal sehen. Ich bin gespannt. Wir spielen es ein und danach geht's dann auch los.
Für Simon gab es einen Spieler, der für ihn der King war. Er träumte von einem Breakout von Justin Njinma. Aber Kickbase ist erbarmungslos. Simon hatte Pech, sein Traum ist zerplatzt, weil der Justin sich verletzt. Derweil ärgert sich Melo, denn der Muri fliegt auf Wolke 7 wegen seinem Nummer 1 Pick Olise. So bleiben Freud und Leid bei Kickbase die Konstanten. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Punktelieferanten. 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 Ein gutes Beispiel hierfür sind die Punktelieferanten.
So, ja. Wir wissen es noch nicht, Simon. Vielleicht war es geil, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber naja, so. Lass uns mal loslegen hier. Und zwar gehen wir, wie wir schon gesagt haben, heute mit ein paar Vorurteilen hier in die Episode, indem wir sie aufräumen und dafür sorgen, dass wir uns hier wirklich in aller Form entschuldigen. Und natürlich wieder, so wie gewohnt, im Recap ein paar Learnings, ein paar Emotionen, ein paar Eindrücke aus der Content-Creator-Liga, die wir durchgehen, im Go-To, unsere Top-Matches und im Lieferservice nochmal mit einer kleinen, feinen Unterkategorisierung, dann die Vorbereitung auf Spielernamen, Name-Dropping und Spielerduellen zum Abschluss. Ja, und zum Beginn jetzt auch zu dir, Simon. Bist du zufrieden? Lass uns mal loslegen. Recap.
Recap. Ja, grüß dich, Melo. Ja, also das ist ja mal wirklich eine Überraschung. Auf die freue ich mich, wenn die Episode online geht. Ich feiere den Typen auch total. Der haut da echt coole Raps raus, die auch echt dann immer super passend sind. Also sehr kreative Arbeit, die der Mann da macht. Und ich freue mich da wirklich riesig drauf, das dann auch zu hören. Ich bin mir da aber eigentlich schon fast sicher, dass das ein absoluter Banger wird. Also alles andere ist, glaube ich, ausgeschlossen. Bin ich zufrieden? Ja, ich glaube, ich muss mal wieder nach diesem Wochenende etwas weiter ausholen. Also sportlich, was auf den Fußballplätzen meiner Lieblingsvereine passiert ist, war das ein eher schlechtes Wochenende. Angefangen Samstagmittag mit dem Unentschieden des 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf, die ja auch dann in der letzten Sekunde da den Ausgleich geschafft haben durch eine verunglückte Flanke, die dann hinten ins Tor reinfällt. Super ärgerlich. Ja, schönes Tor, aber nicht gewollt.
Schön Scheiße.
Ja. Und dann ja, kam mein SV Werder Bremen dann Samstagnachmittag mit der No-Show gegen den FC Bayern München. Also das war wirklich auch hart, zuzusehen, muss ich ehrlicherweise sagen. 0,0x-Goals sprechen, glaube ich, eine eindeutige Sprache. Das war einfach eine Machtdemonstration der Bayern. Es hat mich an die glorreichen alten Pep Guardiola-Zeiten zurückerinnert, wo die Bayern ja schier unmächtig aussahen. Und so war es halt dann auch im Weserstadion am Samstag. Bremen hatte gar nichts entgegenzusetzen. Die wurden wirklich ab der ersten Minute bis zur letzten Sekunde hergespielt. Allen voran natürlich Ulis, der absolut geballt hat. Also selbst 3-4 Verteidiger zeitgleich konnten den nicht stoppen. Es war schon hart beim Zusehen, aber ey, ich habe mir dann einfach nach Abpfiff gesagt, Bayern ist nicht unsere Kragenweite, wir müssen die Punkte gegen andere Teams holen und ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Ja, und Sonntagabend war das Topspiel in der Premier League, Manchester City gegen Arsenal. Ich bin ja auch sehr großer Arsenal-Supporter, ist so mein Lieblingsteam außerhalb Deutschlands und da versuche ich auch alle Spiele zu schauen und lasse mir natürlich diesen Klassiker gegen City nicht entgehen und auch Arsenal hat lange gut ausgesehen und hat dann auch in allerletzter Sekunde noch den Ausgleich kassiert. Super ärgerlich, aber ein Punkt bei City ist, glaube ich, so wie er zustande gekommen ist, dann auch völlig in Ordnung. Ja, das war so mein Wochenende auf dem Fußballplatz und dann gab es natürlich noch mein Wochenende in der Kickbase-App. Und da muss ich sagen, in meiner Main-Liga bin ich gar nicht zufrieden. Da bin ich, glaube ich, nur Sechster oder Siebter geworden von 12, glaube ich, sind wir. Oder 11, nee, 11 sind wir. Auf jeden Fall ausbaufähig. Und in der Creator-Liga bin ich aber dafür recht zufrieden. Da bin ich nämlich, nachdem ich in der Vorwoche Dritter geworden bin, bin ich auch in dieser Woche Dritter geworden. Und ja, ich glaube, da ist jetzt ein Aufwärtstrend auf jeden Fall erkennbar. Wie lief's bei dir, Melo?
Ja, nicht so gut. Wollen wir schon in die Kategorie Go-To einsteigen, oder wie machen wir das?
Nee, du musst jetzt hier...
Boah, ich will es einfach nicht. Du hast mich in der Vorbesprechung zu dem Podcast gefragt, sollen wir über Schalke sprechen? Nein, das werden wir nicht. Also der Tiefpunkt ist da auch erreicht und Aufräumarbeiten sind auch da nötig und zwar bitter nötig und das schon seit Jahren und das ist jetzt einfach die Ernte. Ja?
Aber was das Krasse ist, Melo, da muss ich kurz einhaken.
Gerne, ja.
Also wenn man denkt, es geht nicht noch tiefer, kommt dann der FC Schalke um die Ecke, ne? Und dann, ja. Ja, und dann fällt ihnen wieder irgendwas ein, um noch tiefer zu sinken und alles, jeden Tiefpunkt zuvor vergessen zu machen. Also wirklich, genau. Das ist so hart. Ich saß auf Freitagabend auf dem Sofa neben meinen Freunden, kopfschüttelnd und habe einfach nur, ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich das so krass fand, was da Freitagabend passiert ist gegen Darmstadt und ich dann natürlich sofort an dich gedacht habe, auch an die anderen Schalke-Fans, ja, die ich kenne, dass ihr mir so leid tut, was ihr in den letzten Jahren da mitmachen musstet und immer noch mitmacht. Also es ist so krass, wirklich.
Ja, geht ja schon los. Freitags 18.30 Uhr Endstoß in der zweiten Liga, Alter. Was ist das? Da fährst du da durch den Ruhrpott, ey, und musst da 3 Stunden im Stau stehen in diesem scheiß Berufsverkehr. Und jedes Mal fluche ich. Und jedes Mal, wenn ich aus dieser Hölle da rauskomme, ja, wenn ich es jetzt mal ganz diplomatisch ausdrücke, fluche ich, bis ich beim Auto bin, steige ins Auto ein, ja gut, dann, was willst du machen? Freust dich halt aufs nächste Mal. Dir bleibt nichts anderes übrig.
Fan sein ist hart.
Schalke-Fan sein ist hart. Das ist definitiv so und das seit Jahren. Aber gut, wir sind ja nicht über Schalke zu sprechen, sondern über uns und über Kickbase und über die Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Und ganz kurz noch, wie der vergangene Spieltag gelaufen ist. Bundesliga haben wir ja gesehen, hat bei mir nicht stattgefunden. Zweite Bundesliga halt, hat auch nicht stattgefunden. Und Kickbase-mäßig, ja, wir sind ja bei dem Thema heute Aufräumarbeiten und das habe ich jetzt auch gemacht, denn mir ist das einfach zu viel Schwankung da jetzt auch in der Leistung meines Teams, insbesondere in der Kickbase, in der Content-Creator-Liga. Jetzt auch wieder runter auf 770 Punkte oder so, 760 Punkte, irgendwie Siebter oder Achter wieder geworden. Das ist mir einfach auch zu viel spieltagsbezogenes, Matchup-bezogenes Managen, was ich da jetzt gerade mache. Zu viel Fluktuation. Ich habe super viel innerhalb der Woche immer, was ich da tue und das, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Und just so eine Stunde vor dieser Episode hier ist auch ein, naja, für mich sehr erfreulicher Deal dann über die Bühne gegangen. für euch anderen Mitmanager anscheinend ja nicht so. Ein Blockbuster-Deal, der da irgendwie mal jetzt nicht von dir, sondern von mir mal gemacht worden ist. Und zwar hat Robin, Meme-Kicker, ne? Der hat Openda nämlich angeboten, und zwar für ein Apfel und ein Ei über Marktwert. Und ja, ich, wir haben es ja schon gehört und gelernt in den letzten Episoden, mir fehlte ja bis eben gerade nach wie vor auch immer noch ein Stürmer, und zwar ein namhafter Stürmer. Ich pimmel da immer so mit was weiß ich wem da rum, Boadu und keine Ahnung was. Ja, und jetzt habe ich mir den für 300.000 über Marktwert geschossen oder angeboten. Und du bist der größte Verfechter. Vielleicht kannst du mal deine Sicht der Dinge dazu sagen. Denn für mich war das jetzt, der hat ein Angeboten für 47, ich habe ihn für 46,5 geholt. Marktwert liegt bei 46,2, fängt jetzt an zu sinken. Riesengroßes Risiko, die Performance der Leipziger kennen wir. Aber ja, was hältst denn du davon, von meinem tollen Deal?
Ja, also aus deiner Sicht ist der mehr als toll, beziehungsweise du kannst das jetzt einfach ganz entspannt auf dich zukommen lassen, weil du kaum Risiko fährst. Ich kann nur den Transfer aus seiner Sicht halt gar nicht nachvollziehen, weil er verkauft dir jetzt einen 24-Tore-Stürmer aus der Vorsaison für 300.000 über Marktwert, der in den kommenden Wochen vielversprechende Matchups noch vor der Brust hat. Und ja, Leipzig hat sich bislang in der Saison ja generell gegen diese unterklassigen Teams sehr schwer getan, und auch Openda hat dort nicht getroffen, aber das heißt ja nicht, dass es auf ewig so bleiben wird, und von daher kann ich das nachvollziehen, dass du diesen Gamble eingehst, dass du sagst, okay, irgendwann wird der Knoten schon platzen, in den kommenden Wochen wird er schon seine Tore auch machen, und ich glaube, das ist der wahrscheinlichere Fall, als dass er weiterhin torlos bleibt gegen die Teams von unten, und das ja dann so umzusetzen, dass du für 300.000 Transfergewinn, den du erzielst, stattdessen, dass du ihn, oder dadurch, dass du ihn eben nicht an den Transfermarkt verkaufst, einen Konkurrenten mit so einem guten Gamble zu stärken, finde ich schon ungewöhnlich und auch irgendwie nicht zu Ende gedacht. Weil, ne, einfache Rechnung, macht Openda ein Tor jetzt am kommenden Spieltag gegen Augsburg, ey, dann hast du den Deal deines Lebens gemacht, und kein anderer hat was davon, weil was willst du mit 300.000? Also bei solchen Summen würde ich halt nicht mal drüber nachdenken, dafür an Konkurrenten zu verkaufen. Der würde bei mir immer an den Markt gehen, dass ich mir dann die Chance einfach wahre, 2, 3, 4 Wochen später, wenn er wieder auf den Transfermarkt kommt, auch wieder die gleiche Chance habe, ihn zu kaufen, wie alle anderen Manager auch. Also ja.
Jetzt lese ich dir erstmal meine Achse des Grauens für euch vor.
Ja, ich fürchte mich wirklich davor.
Ja, ein Torzentner. In der Defensive Terz, der macht das einfach bombastisch. Schon drittes Spiel in Folge, einen grünen Balken, schön über 100. Mittelfeld Stiller und Kimmich, und vorne drin Openda. Und dann baue ich immer schön drumherum jetzt mein Team jetzt auf. Also so langsam wächst zusammen, was zusammen gehört, mein Lieber.
Ey, das hört sich richtig, richtig gut an, Melo. Also deine Achse des Grauens, die steht auf jeden Fall. Jetzt müssen sie nur noch grauenhaft punkten, und dann bin ich sehr zufrieden.
Ja, wie zufrieden sind wir denn noch? Erzähl mal so ein bisschen in Richtung deiner Eindrücke des vergangenen Spieltags. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es war ein Spieltag der Überraschungen. Teilweise hat man es vielleicht aber auch schon erwarten können. Aber wenn du dir jetzt mal so ein Dortmund anguckst gegen Stuttgart, weiß ich nicht, ob es vielleicht erwartbar war. Vielleicht ja, eine Niederlage, aber nicht in der Höhe, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt generell auf das Matchup mal zu sprechen kommen wollen, dann muss man einfach konstatieren, dass der VfB Stuttgart jetzt innerhalb eines Jahres dem BVB um Lichtjahre enteilt ist. Ich glaube, das müssen wir so festhalten. Ich meine, die haben letzte 100%. Saison auch alle Pflichtspiele, meine ich, gegen Borussia Dortmund gewonnen. Pokal war dabei und dann halt Liga Hin- und Rückspiel. Nee, ich glaube, ein Unentschieden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja, das, was du meinst.
Genau. Und das waren alles Spiele, wo Stuttgart richtig, richtig gut war, wo sie sehr dominant wirken und der BVB eigentlich gar nichts entgegenzusetzen hatte. Und ja, das hat sich halt auch in dieser Saison jetzt am vergangenen Wochenende so fortgesetzt. Der VfB Stuttgart, der ist einfach eine Dampfwalze, die über Borussia Dortmund in gesunder Regelmäßigkeit herfegt. Und es würde mich aus Dortmunder Sicht auf jeden Fall beunruhigen, diese Entwicklung. Und ja, irgendwie fehlt mir da was bei Borussia Dortmund, dass sie in solchen Spielen gegen Top-Teams was entgegenzusetzen haben, weil das war jetzt seit langer Zeit nicht mehr so. Und ich bin auch wirklich gespannt. Klar, wir haben jetzt Leipzig, die noch nicht so im Flow sind und noch nicht so ganz überzeugen, aber ich sehe mit Bayern, Leverkusen und Stuttgart definitiv drei Teams vor Dortmund. Und sie müssen aufpassen, dass Leipzig nicht auch vor ihnen landet, weil dann endet das Ganze in der Tabelle ohne Champions League. Und ich glaube, das ist der Worst Case bei Borussia Dortmund, das Worst Case-Szenario, was absolut vermieden werden muss. Und
Frankfurt spielt auch noch eine Rolle, ne?
Genau, und Frankfurt auch ein guter Name, den du einbringst. Die wirken Freiburg auch sehr, sehr gefestigt, sehr gut. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Dortmund die Champions League Quali verpasst, und das wäre schon eine große Überraschung.
Das ist kein Hot Take.
Ja.
Ja. Aber lass uns das mal einordnen. Lass uns mal schauen, woran liegt es jetzt? Liegt es daran, dass Dortmund mit den ganzen Neuzugängen, die ja zufälligerweise dann auch aus Stuttgart da hingewechselt sind, mit den ganzen namhaften Zuwächsen immer noch nicht klarkommt? Kann ich mir schwer vorstellen, denn Dortmund hatte nie so großartig Probleme, die Integration von Neuzugängen irgendwie stattfinden zu lassen. Liegt es vielleicht an dem Spielsystem, an der Spielweise? Sind sie zu defensiv eingestellt? Sind sie zu, weiß ich nicht, lasch an die ganze Sache herangegangen? Gibt es Unterschiede jetzt zu Terzic Spielstil? Was scheint da jetzt alles, ich hätte schon fast gesagt, verbockt? Also einen großen Unterschied oder eine Entwicklung erkenne ich jetzt nicht zu der Vorsaison.
Nee, also ich glaube, es ist so ein Mix aus allem. Aber ich glaube, allen voran ist es halt einfach so das Spielermaterial und die Taktik, die den Spielern an die Hand gegeben wird, um halt gegen so ein Top-Team wie den VfB Stuttgart zu bestehen. Also ich meine, am ersten Spieltag hat es Freiburg eindrucksvoll gezeigt, wie man gegen den VfB Stuttgart spielen muss, um ihn der Stärken zu berauben. Und das kriegt Borussia Dortmund einfach nicht hin. Ich meine, Sahin hat jetzt am vergangenen Wochenende auch auf Fünferkette umgestellt, um halt irgendwie die Flügel auch zuzumachen. Und nicht mal die Umstellung. Also ich meine, er hat ja was erkannt, was nicht funktioniert hat, und selbst die Umstellung hat nichts gebracht, weil du dir dann in der zweiten Hälfte trotzdem drei Gegentore fängst. Es ist vielleicht auch die fehlende individuelle Qualität, der fehlende Glaube, der fehlende Wille. Ist einfach viel drin, da spielt viel mit rein, und Stuttgart ist halt ja gegen solche Gegner dann auch gnadenlos und weiß ganz genau, wann sie zustechen müssen. Stuttgart beeindruckt mich ein bisschen, also da mache ich direkt vielleicht auch den Anfang und versuche damit so ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, alle treuen Zuhörer wissen, dass ich vor der Saison ein bisschen skeptisch war, was Stuttgart anbelangt.
Bisschen ist gut, Alter. Du wärst mir fast an die Gurgel gegangen, als ich gesagt habe, Stuttgart Top 3, Top 4.
Ja, also das habe ich halt wirklich nicht kommen sehen, weil ich gesagt habe, ey, die Abgänge, die wiegen so schwer. Ja, hast du einen guten Riecher gehabt. Aber ich habe da halt nicht dran geglaubt, weil ich gesagt habe, die Abgänge, die wiegen so schwer, das braucht seine Zeit. 28 Tore von Guirassy, die lassen sich nicht einfach mal eben so auffangen. Demirovic bei Augsburg, ja, der Go-To-Guy gewesen, aber in Stuttgart ist er einer von vielen. Und sie zeigen jetzt in dieser Frühphase der Saison einfach, dass sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und das imponiert mir sehr. Und da bin ich auch jetzt bereit zu sagen, dass Stuttgart auch diese Saison wieder ein Top-5-Team sein wird und auch die Champions-League-Qualifikation im Bereich des Möglichen ist. Und das habe ich so nicht erwartet und bin jetzt auch bereit zu sagen, dass ich da einfach daneben lag. Ne? Passiert den Besten.
Dir, ja, genau.
Ja, Melo, wir können gleich noch mit einem Spieler weitermachen, ja,
das
wo du
wir.
Gesagt hast, ey, der geht in Rente dieses Jahr und ey, der zeigt aber alles, nur nicht, dass er in Rente geht.
Der ist sowas von in seinen goldenen Jahren, und das sind Diamantenjahre jetzt mittlerweile, muss man ja auch schon sagen, aber dieser Typ, Vincenzo, wirklich mein italienischer Boy, Scusa, wirklich, das ist jenseits von dem, was dir gerecht wird, ja, was ich da an Aussagen getätigt habe, was der an konstanter Leistung in den ersten Spieltagen abliefert und was für Punktebomben der da hinlegt, ne? grundsätzlich Freiburg an sich und irgendwie nimmt er diesen Spirit mit oder vielleicht bringt er diesen Spirit da rein, ja, und sorgt dafür, dass er vorangeht, ja, gerade insbesondere durch diese Verjüngungsstrategie, diese Maßnahmen und diese Konzepte, die Freiburg da langsam einläutet, ja, vielleicht geht er da ja auch mit einem guten Beispiel voran und spricht da Bände, was seine Leistung angeht und zieht halt solche mit, guckt den Doan an, Alter. Boah, was ist mit dem los? Grundsätzlich, Freiburg ist einfach unglaublich sympathisch im Moment, unglaublich stark, sehr solide, konstant in der Entwicklung und von daher auch meine Aussage muss ich definitiv revidieren in der Sommervorbereitung, zu sagen, Freiburg ist jetzt in der Verjüngungskur und solche Leute wie insbesondere Grifo haben da keine Daseinsberechtigung mehr. So war ja auch, glaube ich, 1:1 mein Wortlaut. Also völlig aus der Luft gezogen und muss hiermit definitiv revidiert werden, aufgeräumt werden.
Ich habe tatsächlich einen sehr engen Freund, mit dem ich auch in der Main-Liga zusammenspiele und der ist direkt von Beginn an auf Grifo gegangen und da habe ich halt auch gesagt, hey, wie kannst du denn 30 Millionen für Grifo ausgeben? So, du bist komplett lost, der wird dir so das Genick brechen und ey, ich kriege jeden Spieltag die Punkte gescreenshottet, zugeschickt mit irgendeinem provozierenden Smiley, also der gibt mir das jetzt schön zurück und auch zurecht. Er liefert einfach ab. Ey, und allgemein Freiburg, auch das haben wir vielleicht nicht unbedingt kommen sehen. Nach der Streich-Ära haben wir gesagt, ja, die brauchen jetzt erstmal ein Übergangsjahr und so und die brauchen jetzt erstmal Zeit. Aber ja, sie wirken so, als täte ihnen dieser frische Wind vielleicht auch echt gut. Und
Werbung. Hey, Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50, PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende.
Was vielleicht auch an den einzelnen Spielererfolgen, du hast jetzt Doan angesprochen, wir haben jetzt über Grifo geredet, was dir auch anbelangt ist, Freiburg hat diese Saison jetzt seit, oder das erstmals nach 3-4 Saisons am Stück mit Europa League oder Conference League keine Dreifachbelastung und ich glaube, das kommt solchen Spielern zugute, dass da halt nicht mehr rotiert wird, dass du nicht mehr schwere Beine hast, weil du unter der Woche gespielt hast und dann sind die halt voll da am Wochenende, weil die auch eine komplette Woche haben, sich auf einen Gegner einzustellen und zu trainieren und auch zu regenerieren, das ist auch sehr wichtig, speziell im Alter und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg oder das Erfolgsrezept, warum Doan und Grifo aktuell so on fire sind.
Aber auch die Defensive ist on fire, ne? Wenn du mal überlegst, 4 Gegentore bisher, ne? Also die sind da mega konstant da hinten drin, ne? Und dabei ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ne? Also wenn du mir jetzt überlegst, so in den Top-Teams, ja, hast du halt solche Kandidaten, wie jetzt im Moment Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Co., ne? Die haben alle so 3 Gegentore, 2 Gegentore, 4 Gegentore, so wie Frankfurt. Und dann kommt auf einmal Leverkusen um die Ecke. 9 Gegentore. Alter, was ist da denn los?
Ja, das defensiv ist das schon sehr fragil und sehr wackelig. Also da fällt wirklich hinten auch fast alles rein, was da so vom Laster fällt. Und das war in der Vorsaison ja auch noch anders. Da konnte sich Leverkusen nicht nur darauf verlassen, dass sie vorne in der Nachspielzeit noch irgendwie den Siegtreffer erzielen oder den Ausgleich erzielen, sondern die konnten sich halt auch hinten darauf verlassen, dass die Gegner alles versemmeln, was ihnen vor die Füße fällt. Und das Blatt wendet sich aktuell so ein bisschen. Also die Gegner machen auch aus wenig eine ganze Menge. Angefangen natürlich jetzt, wenn wir das vergangene Wochenende nehmen, mit dem Eigentor da in der 5. Minute von Mukiele. Unglücklich, kann's nichts machen, aber das sind halt auch so Tore, die Leverkusen letzte Saison nicht unbedingt kassiert hat. Und ja, also defensiv gibt es da definitiv Bedarf, da gewisse Dinge aufzuarbeiten und da auch wieder eine Klarheit, eine Struktur und eine Sicherheit reinzubekommen, weil die dicken Gegner, die fangen jetzt erst an, speziell am kommenden Wochenende.
Ja.
Glaube nicht, dass du gegen Bayern München gewinnst, wenn du dir 3 Gegentore fängst. Und von daher sollte da zugesehen werden, dass die Defensive sattelfest ist.
Dann kann ich ja jetzt endlich mal mit meinem Jabba-Dabba-Du kommen, oder? Aber dazu später mehr.
Ja. Ich habe noch 2 Spieler, auf die ich kurz nochmal intensiv eingehen möchte. Und zwar
gerne.
Mio von Stuttgart und eben Ritz Doan von Freiburg. Melo, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber die sind momentan jetzt nach 4 Spieltagen in der Top 10 der Mittelfeldspieler in Kickbase. Und zu Recht, weil sie einfach krass ja. Spielen und allen voran natürlich auch Ritz Doan, der seit Spieltag 1 richtig gut performt. Mio hatte jetzt so dieses Breakout-Game gegen Borussia Dortmund, wo der da alles schwindelig gespielt hat. Doan ist natürlich auch nicht so ist nicht von der Rotation betroffen. Mio dagegen schon durch die Champions League. Aber jetzt wäre meine Frage, siehst du beide am Ende der Saison auch in der Top 10 der Mittelfeldspieler?
Geile Frage. Also beide definitiv nicht. Dafür sind bei Mio zu viele Schwankungen zu berücksichtigen. Ganz klare Geschichte. Der wird mal wieder so einen Breakout-Spieler haben, aber das würde ich jetzt nicht zu überbewerten. Er spielt natürlich auch sehr gut mit, weil Stuttgart jetzt im Moment natürlich auch wirklich bombenstark performt. Aber dafür ist einfach zu viel Fluktuation bei ihm in seiner Leistung da. Lass ihn hoffentlich mal 3-4 Spiele am Stück wieder konstant sein. Ich mag mich erinnern, letzte Saison war es ja ähnlich. Ja, da hat er auch so einen konstanten Start hingelegt. Wirklich 3, 4, 5, lass es 7 Spiele gut performt haben. Und da war er wieder komplett out of order, ja. Ganz anders sehe ich das definitiv bei Doan, ganz klar, auch alleine schon durch diese fehlende Doppel-Dreifach-Belastungsthematik, die da langfristig gedacht jetzt auch für Freiburg dann natürlich eine ganz, ganz wichtige, ganz große Rolle spielt und vor allem ja auch mit seinem Grifo da an der Seite. Da könnte ich mir schon recht gut vorstellen, dass ein Doan höchstwahrscheinlich da in den Top-Platzierungen landen wird, ob es jetzt einstellig wird, weiß ich aber nicht, muss ich sagen. Also ich kann ihn mir schon in den Top 15 definitiv vorstellen.
Würde ich, glaube ich, mitgehen. Also da habe ich durchaus ein gutes Gefühl. Ja. Ich glaube, dass Mio auch so im Dunstkreis der Top 20 auf jeden Fall mitspielen kann.
Ja.
Doan oder Mio Rest of the Season? Für wen würdest du dich entscheiden?
Doan, ganz klar.
Also Doan over Mio Rest of the Season?
Doan over Mio, ja.
Okay. Ja, cool. Ja, hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Weil ich einfach, bei Doan habe ich einfach so diese Konstanz, der vertraue ich einfach mehr, exakt, dadurch, dass nicht rotiert wird.
Genau.
Ich glaube, dass Doan auch ein Spieler ist, der selten verletzt ist. Also irgendwie kommt mir das so vor. Und Mio hatte ja auch immer mal wieder jetzt in den letzten Jahren auch Wehwehchen. Einfach vom Feeling her bin ich eher bei Doan. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Gut, er war jetzt irgendwie so 3-4 Spieltage letzte Saison am Stück tatsächlich mal verletzt oder angeschlagen, weiß ich nicht. Anscheinend ja war verletzt, wenn du 4 Spieltage out of order bist. Der war gar nicht verletzt. Der war doch Asia Cup verletzt. Der war ja gar nicht da. Das war ja Anfang des Jahres, ne?
Stimmt, ja, Anfang des Jahres
war er nicht da.
Ja, das ist,
Genau. Aber ansonsten wäre er ja auch da und konstant durchgezockt. Also von daher ganz klar die Konstanz over der Rotationsgefahr, den schwankenden Leistungen eines Mios.
Ja. Lass uns rüber zum FC Bayern. Da haben wir nämlich auch ein paar Personalien, die wir besprechen müssen. angefangen von unserem MVP oder mit unserem MVP Michael Ulis. 504 Punkte waren es dann, glaube ich, nach Abzügen oder nach Korrekturen. Ja, wäre es jetzt nicht gegen Werder Bremen gewesen, dann würde ich jetzt hier aufspringen und ja, Jubelsprünge machen, weil an sich ist das so ein Spielertyp, den ich über alles liebe, den ich krass feiere, aber weil es halt gegen Werder war, hat das für mich so ein kleines Geschmäckle. Dennoch muss ich hier in der Kickbase und Podcast Neutralität und Objektivität wahren und muss trotzdem diese Leistung natürlich auch huldigen, ganz klar.
Aber meinst du jetzt, der wird die ganze Liga zerschießen? Der ist ja so im Hype, so wie Bayern ja auch. Alter, wie viele Tore haben die jetzt in 3 Spielen in Summe geschossen? 20, 21 oder so? Lass doch jetzt mal wirklich die Kirche im Dorf, ist meine Einstellung dazu. Lass mal jetzt gegen Leverkusen zeigen, dass sie wirklich auch in der Offensive so gut... Ja gut, Leverkusen ist, glaube ich, vielleicht aufgrund ihrer Defensivschwäche nochmal anders. Da sehe ich das nicht ganz so.
Schon ein anderer Gegner. Schon ein Gradmesser, klar.
Definitiv.
Also gegen Kiel und... Gegen Kiel, Zagreb und Bremen, da können viele gut aussehen, aber
ja, genau.
Jetzt muss man das halt auch gegen hinaus. Leverkusen zeigen. Ja.
Exakt, darauf will ich hinaus, aber nichtsdestotrotz, es wird jetzt, ich sag mal, jetzt kein so ein Spiel auf Augenhöhe bei der Offensivstärke der Bayern und der Defensivschwäche der Leverkusen, dann wird das, glaube ich, kein enges Ding. Es sei denn, so wie es halt ist, ne, dann wenn 2 Top-Teams aufeinander, ist ja wie beim DFB, ne, Pokal, da ist alles möglich und so ein Top-Match-Up hat seine eigenen Gesetze und da ist die Motivation mal wieder eine ganz andere gegen Bayern, als Top-Team auch dazu zeigen, dass man hier, ich bin Meister und du bist hier der Herausforderer. Ich glaube, da gehen die Leverkusener schon mit einer ganz anderen Einstellung rein und sorgen dann natürlich nochmal dafür, dass sie da in der Zweikampfhärte, ja, defensiv natürlich nochmal eine ganz andere Einstellung an den Tag legen. Aber lass es mal auf Olise, da wollten wir ja eigentlich her kommen, nochmal darauf zu sprechen kommen. Meinst du denn wirklich, der würde jetzt so eine Leistung, wie er sie jetzt hingelegt hat, konstant, natürlich keine 500 Punkte, aber so eine gleichmäßig hohe Punkte-Performance hinlegen, dass er jetzt hier, die, wie alle schon sagen, die Liga zerschießen wird und keine Ahnung was. Kurz und knackig, ist er ein Number-One-Pick, wie er jetzt in der Content-Creator-Liga gedraftet worden ist?
Schwer zu sagen. Also ich muss sagen, er beeindruckt und überrascht mich schon, dass er jetzt in dieser Frühphase der Saison schon so krass ballt und punktet und auch so...
Das ist seine erste Bundesliga-Saison. Nochmal, Leute. Ne?
Genau, dass er schon so früh so gut auch eingebunden ist in das Offensivspiel beim FC Bayern. Das überrascht mich schon sehr, weil er halt auch kaum Trainingseinheiten hatte durch die Olympiateilnahme. Dann kam er halt von Crystal Palace aus der Premier League. Ich habe gedacht, es braucht alles etwas mehr Zeit, bin ich ehrlich. Es zeugt von seiner Qualität, dass er so früh auch wirklich rasiert, dass er einfach ein richtig, richtig guter Kicker ist, der offensichtlich nicht lange Anpassungszeit benötigt. Er hat natürlich auch die weltbesten Mitspieler da um sich herum, die ihn natürlich auch gut in Szene setzen, aber andersrum legt er ja auch sehenswert für seine Mitspieler auf. Ja, also er hat für mich jetzt in den ersten 4 Spielen schon genug gezeigt, was ihn als Nummer-1-Pick in einer Creator-Liga unter den Bedingungen rechtfertigt. So, also ich sehe schon, woher man kommt oder warum man ihn auch damals gemessen an den Markt, an seinem Marktwert an 1 setzt. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich extremes Risiko, weil du halt noch gar nichts gesehen hattest von ihm. Aber jetzt so im Nachgang, ja, hat Muri da schon ein gutes Händchen bewiesen, konnte sich gutes Budget ja auch offen halten für weitere Top-Picks. Aber nichtsdestotrotz bin ich da mit meinem Kane an 2 mehr als zufrieden. Und ich glaube auch, am Ende der Saison wird Kane vor Ulis landen und dann... Ja, dann kommt es halt einfach drauf an, wie die anderen Spieler um diese Picks herum performt haben, um abschließendes Fazit zu ziehen.
Kurze Frage noch dazu.
Ja.
Im Moment ein 225er Schnitt, alleine schon aufgrund des 500er Bombending da jetzt am vergangenen Spieltag. Davor Spieltag 1, 124 bei 78 Minuten, 95 bei 62 Minuten, 178 bei 49 Minuten, 504 jetzt bei 71 Minuten. Wird er bei zwischen 150, 180er Schnitt rauskommen? Wird er noch höher rauskommen? Definitiv nicht. Wird er drunter liegen? Also was ist so deine Einschätzung seines Punkteschnitts zum Ende der Saison?
Ich würde sagen, 150 bis 180 im Schnitt sind drin. Also ich sehe ihn auch wir sprechen ja immer so von diesen vier Flügelspielern beim FC Bayern, die alle da irgendwie eine hohe Qualität haben und alle auf ihre Minuten kommen wollen. Das sind Coman, Gnabry, Ulis und Sané. Und für mich ist er die klare Nummer eins auch auf die Saison gesehen. Also von den Vieren würde ich sagen, Ulis an eins und wird auch die meiste Spielzeit bekommen. Und ich sage auch, von den Vieren am meisten Punkten und 150 bis 180, so wie der FC Bayern im Offensivspiel aussieht, sind absolut drin. Natürlich alles unter Berücksichtigung, dass er sich halt nicht schwer verletzt. Ne?
Ja, Daumen drücken. Macht auf jeden Fall Spaß, der Junge, ehrlich.
Ja, der macht auf jeden Fall mächtig Spaß und bin da auch ein bisschen neidisch. Den hätte ich auch gerne in irgendeiner Liga. Aber man kann nicht alles haben. Was sagst du, ist Top 5 am Ende der Saison drin für Ulis? Oder siehst du ihn da sogar?
Ganz entspannt. Auf Lock Top 5. Wer soll,
okay.
Wer soll denn da noch? Also lass mal durchspinnen. Kane, Musiala, Wirtz.
Okay, ich würde Wirtz over Musiala.
Okay, aber so haben wir ja auch schon in der Vorbereitung ja diskutiert. Bei mir ist Musiala over Wirtz. Kane, Musiala, Wirtz. Kane, Wirtz, Musiala, wie auch immer. Und dann Xhaka over Olise.
Over Xhaka Ulis. Vielleicht auf 4 und auf 5 dann Grimaldo oder Ulis.
Die drei kloppen sich um Platz 4 und da geht es um Nuancen. Zeige ich dir jetzt schon.
Ja. Ulis oder Musiala, Rest of the Season?
Boah. Da geht es mir eher darum, wer die meiste Spielzeit bekommt. Und da ist ganz kleine Zentrale Musiala deutlich gesetzter als auf den Außen an Ulis, der sich da mit drei anderen richtigen Knallerspielern kloppen muss. Also da gehe ich eher mit Musiala.
Okay, ja, gutes Argument. Ich hätte mich tatsächlich jetzt auch nicht von dieser MVP-Performance blenden lassen und hätte mich auch für Musiala entschieden. Nächster Spieler, Melo. Wir gehen eine Reihe weiter nach hinten und sprechen über einen Sechser des FC Bayern, und zwar Joshua Kimmich. Am ersten Spieltag, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch zurück? Ey, wir haben unzählige Nachrichten bekommen. Was ist mit Kimmich los?
Scheiße.
Wo ist mein alter Kimmich? Soll ich den verkaufen? Soll ich den halten? Was ist mit Kimmich los? Wir haben gesagt, Leute, entspannt euch, lasst die Saison mal in Ruhe auf euch zukommen und wir sehen uns in 3-4 Wochen wieder und dann sprechen wir erneut über Kimmich. Und ich glaube, wir können sagen, dass Kimmich der Alte ist.
176er Schnitt. Ne? Alter Verwalter, was ist das für eine Rakete? Wieder, ja. An Platz 9 habe ich ihn gepickt, mein Number One Pick. Ey, was ist los, Leute? Ich lehne mich einfach immer schön zurück und lasse ihn einfach machen. Meinen Kimmich, den Macher. Kapitän, Capitano, Nationalmannschaftskapitän. Der Junge ist da, wo er ist. Ist der genau der Richtige und der alte Kimmich, so muss er auch weiter performen und so wird er auch weiter performen und ich schwöre euch, das wird mindestens auch so ein 150er, 140er, 150er, 160er Schnitt Ende der Saison, ohne Probleme.
Ja, wir haben es gesagt, gut Ding will Weile haben, man muss solchen Spielern vielleicht auch mal ein etwas schwächeres Spiel eingestehen, das war der erste Spieltag, man braucht immer, auch der FC Bayern braucht da erstmal eine kurze Zeit, um auch wieder reinzukommen in diesen Wettkampfmodus und wir haben gesagt, das soll man nicht zu hoch hängen und er hat es uns bewiesen, dass das auch absolut der Fall ist. Ich meine, jetzt bei dem 5-0 gegen Werder Bremen ohne Scorer 277, davor ohne Scorer gegen Kiel beim 1:6, 228, das sind alte MVP-Kimmich-Zahlen und ich glaube, die werden wir auch für den Rest der Saison bekommen. Also klar, kann da mal ein Downfall dabei sein mit nur 100 oder was, aber ey, auch den Huni nehmen wir mit Kusshand, weil das gehört einfach dazu.
Genau.
Und
das Geile an dem Typen ist, der wird nie verletzt sein, toi toi toi, der wird durchspielen, immer. Und der wird eher einen Breakout nach oben haben als nach unten. Der wird immer konstant so um die, was weiß ich, ne, so 170, 180er, von mir aus jetzt schon diesen Schnitt erstmal beibehalten, ein paar Spiele lang. Und dann hat er aber immer noch mal eine Möglichkeit nach oben hin, wenn er mal einen Scorer hinlegt, ja, oder gar ein Törchen da hinlegt. Entweder ein Assist oder vielleicht sogar lieber noch ein Törchen hinlegt, dass er da nochmal einen richtigen Breakout, auch mal eine MVP-Punkte-Bombe da hinlegen kann. Ne? Also von daher, boah, Alter, bin so wunschlos glücklich mit dem Typen in meinem Team.
Ja. Und worauf wir uns jetzt ja auch verlassen können, trotz der Verletzung von Sascha Boy und Stanisic, kam er nicht als Rechtsverteidiger zum Einsatz, sondern Conny Leimer. Mhm. Und ja. Das zeigt ja auch so ein bisschen, ey, Kompanie ist so zufrieden mit Kimmich im Zentrum, dass sie ihn da wirklich auch halten möchte und nicht aufgrund von personeller Engpässe ihn dann wieder zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Ich glaube, das ist auch einfach ein gutes Zeichen für Kimmich-Besitzer, dass man sich auf ihn offensichtlich im zentralen Mittelfeld verlassen kann.
Ja, und das, obwohl Pavlovic auch neben ihm spielt, ne? Da war ja auch vorher noch die Befürchtung, dieses, wenn Pavlovic spielt, Kimmich ist dann eher defensiv eingebunden und hat dann auch nicht so die Potenziale nach vorne hin, da viele Punkte zu machen, weil der Spielaufbau-Part dann fehlen wird. Hey, guck dir das an, das Spiel, wo Pavlovic jetzt am vergangenen Spieltag mit ihm gemeinsam auch wieder gestartet ist und das Ding da wirklich gut gerockt hat. Also, Palinha, wer ist Palinha?
Ja, das ist auch nochmal eine Thematik für sich, aber die hatten wir jetzt in den letzten Wochen schon zuhauf. Palinha ist Kopfschmerz.
Ja, und Zahnschmerz. Alles ja. In einem. Gut. Ja, sonst glaube ich, ne, alles andere ist alles andere. Lass uns mal go to.
Go to.
Und da haben wir uns wieder drei Spielerduelle rausgesucht und da gehen wir auch nochmal die Aufstellungsprognosen durch. Und mein lieber Simon, leg mal los.
Ja, wir fangen wieder ganz, also was heißt ganz unten, aber wir fangen unten an bei Platz 3 und das ist diese Woche der SC Freiburg, der gegen, ich muss sagen, Melo.
Das haben die richtig, richtig gut gemacht, ich schwör's dir.
Genau, wir nehmen Freiburg trotzdem auf Platz 3, aber man muss auch erwähnen, dass St. Pauli es am vergangenen Spieltag gegen Leipzig bockstark gemacht hat. Das stärkste Spiel bis
Sieg
jetzt.
Sieg wäre drin unverdient gewesen, wirklich, ja. Muss ich ganz klar sagen.
Also, wenn man sich die Chancen anguckt, dann hatte St. Pauli da auf jeden Fall mehr Hochkaräter als Leipzig und hätte nicht ganz unverdient auch gewinnen können. Von daher, Freiburg ist gewarnt, dennoch wirkt Freiburg sehr, sehr gefestigt, die wirken gut, Heimspiel gegen den Aufsteiger, die haben sich keine Blöße gegeben in Heidenheim, auch ein schweres Spiel, 3-0 gewonnen in Heidenheim, das haben seit Heidenheims Aufstieg nicht allzu viele Mannschaften geschafft, von daher Freiburg sieht sehr, sehr gut aus und gehört damit völlig zu Recht auf Platz 3 der Go-To-Teams.
Genau, und ich glaube auch, was die Aufstellung angeht, das ergibt sich auch einfach von selbst eine super konstante Darstellung des Teams, ne? Gut, Dingschi, der jetzt reinrotiert ist. Und das ist die einzige Thematik, wo ich sagen würde, okay, da ist Fluktuation drin gewesen, aber ansonsten stellt sich das Team eigentlich jeden Spieltag von alleine auf, ne?
Genau, also ich glaube, wir wissen jetzt schon, es sei denn, es gibt spontane Ausfälle, aber wir können jetzt schon sagen, wer am kommenden Wochenende gegen St. Pauli in der Startelf stehen wird, weil da gibt es keine Überraschungen. Das macht Freiburg sehr, sehr, oder Freiburger Spieler sehr, sehr attraktiv, auch für die Challenges, diversen Challenges, weil man sich schon auch ziemlich sicher sein kann, dass die zum Einsatz kommen werden. Und wenn du halt wirklich irgendwie einen Freiburger Startelf-Spieler jetzt noch vor dem Wochenende vom Markt kaufen kannst, dann sollte man da definitiv zuschlagen. Rosenfelder, der die ersten Spieltage in der Innenverteidigung starten durfte, wird wahrscheinlich wieder zurückkommen, aber den sehe ich nicht in der Startelf, denn wenn du zu 0 gegen Heidenheim gewinnst, dann hat die Verteidigung es nicht allzu schlecht gemacht und demnach gehe ich stark davon aus, dass Kübler, Ginter, Lienhardt und Günther die Viererkette auch gegen St. Pauli bilden werden.
Bird. Bei den Paulanern, ne? Diese Dreierkette da hinten drin, die sind natürlich auch mega geil, ne? Einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss man ja jetzt auch nochmal vielleicht ein Auge drauf werfen, ja? Wenn du da so eine geile Offensive hast, da der Freiburger mit Grifo, Doan, die da ein Feuerwerk abreißen werden, definitiv abreißen werden. Und dann hast du da hinten drin so ein Wahl, so ein Smith, ne? Auch wieder ein grünen Balken, über 100, davor den Spieltag. Was hat er da gemacht? Auch ein grünen Balken, 120, glaube ich, oder so, bei einer Niederlage. Wirklich, also ich würde schon sagen, auch da, trotz diesem Matchup, kannst du dir definitiv auch, wenn du Paulaner in Verteidiger im Team hast, macht euch da keinen Stress, lasst sie da drin oder schielt mal drauf, wenn die auf den Markt kommen. Ne? Hier so ein Wahl auch, irgendwie knapp 100 Punkte gemacht jetzt am Wochenende. Ne?
zu St. Pauli möchte ich auch noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Wir haben es seit Spieltag 1 eigentlich gefordert, dass endlich diese Kreativspieler Afolayan und Saad in die Startelf rücken müssen, weil offensiv war es einfach müde, es war ideenlos, es war kaum Bewegung, es gab keine Überraschungsmomente und wir haben ja wirklich dann jetzt auch in den letzten Wochen hier im Podcast gefordert, dass da diese kreativen Spieler auch einfach rein müssen, damit du halt auch mal ein bisschen was Unerwartetes kreieren kannst, und das haben Afolayan und Saad jetzt gegen Leipzig wirklich stark gemacht und gezeigt, dass sie so kreative Unterschiedsspieler sein können, und von daher gefällt es mir sehr, sehr gut, wie Pauli umgestellt hat, weg von dem System aus den ersten Spielen hin zu dem Erfolgssystem aus der zweiten Liga, dieses 3-4-3, dass du wirklich auch mit zwei Flügeln spielst und nur mit einer Spitze. Vorher war es ja, glaube ich, ein 3-5-2 mit Doppelspitze, die sich dann gegenseitig auf den Füßen standen. Und jetzt kommst du halt über die Außen mit Afolayan und mit Saad, die nach innen ziehen.
Die schnell auch, ne, die Jungs.
Pfeilschnell, die inverse Dribbling gehen.
Spiegel, das gefällt mir. Ja,
das genau, gut. Und das sind auch so zwei Namen, die ich nochmal gesondert hervorheben möchte. Die werden auch ihre Szenen und Akzente setzen gegen Freiburg. Also Afolayan und Saad sind zwei Kandidaten, die ihr mal auf die Scoutliste packen könnt.
Siehst du? Viele Personalien, ey. Geiles Top-3-Matchup.
Ergebnis geht noch, Melo.
Ach ja, stimmt, Ergebnis. Hohoho. Ja, zu Hause, 3-1 Freiburg.
Ich sage 2-1. Ich sage, es wird was knapper.
Okay.
Platz 2, die Eintracht aus Frankfurt. Ein, man muss es so sagen, jetzt nach 4 Spielen, ein Top-Team, oder?
Ja, zu Recht da oben. Also, so sehr ich sie verflucht habe in der letzten Saison, wie sie nur so weit oben landen konnten, so sehr entzücken sie im Moment und so sehr machen sie einfach unglaublich Spaß. Und das allen voran, dieses Dream Team, wie hast du es letzte Episode genannt, das Duo Infernale, und wir haben es ja gesagt, ne? Und es ist auch genauso eingetroffen. Also was die Jungs da vorne wieder abgerissen haben, ein Traum. Und es wird sich auch einfach so weiter durchziehen. Und dann hast du jetzt in Kiel natürlich, ja, aber trotzdem gegen Kiel ein Team, das auch gegen so eine Offensive erstmal bestehen muss. Das wird ein lustiges Spielchen.
Ja, denke ich auch. Ich möchte aber direkt vorab sagen, ich kann mir vorstellen, dass es gegen Kiel Rotationen geben wird. Denn Eintracht Frankfurt spielt jetzt unter der Woche in der Europa League gegen Viktoria Pilsen. Und wenn wir uns so die Europa-Historie der Eintracht in den letzten Jahren anschauen, dann waren das immer Wettbewerbe, wo Eintracht Frankfurt weit kommen wollte, auch weit gekommen ist und die einfach eine hohe Priorität genossen haben bei der Eintracht. Und von daher, um gut in diesen Wettbewerb zu starten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Frankfurt da mit der Top-Besetzung antreten wird, um halt nichts dem Zufall zu überlassen. Und das würde dann für mich dafür sprechen, dass am Wochenende dann in Kiel der eine oder andere geschont wird und rausrotiert. Das gilt es natürlich jetzt hier im Zuge des Go-To-Teams auch mal aufzuarbeiten oder zu predikten, wen es denn da treffen könnte.
Genau. Und wen wird es treffen? Definitiv nicht die Sturmspitze, die wird wahrscheinlich starten. Werden dann wahrscheinlich nach 60 Minuten irgendwie ausgewechselt werden oder vielleicht einer von beiden nicht starten und dann gegebenenfalls je nach Ergebnis dann nochmal reinkommen, um dann letztendlich einmal richtig ernst zu machen. Ja klar, ist halt Rotationsgefahr, die werden wir jetzt auch bei anderen Teams in den nächsten Wochen ja noch intensiver erleben, haben wir ja letzte Episode schon durchgesprochen. Du sprichst es auch an und das ist auch zu Recht so. Aber da sehe ich eher, glaube ich, im Mittelfeld vielleicht noch die Möglichkeit, dass der ein oder andere rotieren wird. Ich glaube es noch nicht mal in der Doppelspitze da vorne.
Ja, da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Ich glaube, dass Ekitike ein so wichtiger Spieler für die Eintracht ist, dass sie schon versuchen werden, seine Minuten auch ein bisschen zu managen. Und wenn er jetzt gegen Pilsen starten sollte und dann auch da, weiß ich nicht, 60, 90 Minuten oder 60 bis 90 Minuten abreißt, dann kann ich mir schon wirklich vorstellen, dass er dann am Wochenende gegen Kiel nicht starten wird. und dass dafür dann Matanovic spielen darf, der eigentlich auch echt ein guter Stürmer ist, der auch seine Chance verdient hat. Und wenn nicht gegen Kiel, wann dann? Also irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, Ekitike gegen Kiel nur auf der Bank und der kommt dann in der 60. Minute für Marmoush rein. Oder beide spielen eine Halbzeit oder so. Nichtsdestotrotz muss man Marmoush und Ekitike ganz klar aufstellen, weil man darf sich das einfach nicht entgehen lassen, die Punkte, wenn sie dann
wirklich stehen. Ja, klar, alleine die 30 Minuten reichen schon, glaub mir, gegen Kiel. Ein Tor, eine Vorlage, fertig, bist du schon wieder durch. Im Mittelfeld wird es ein bisschen spannender und da sehe ich einfach momentan auch so einen Knauf mit einer mega guten Performance jetzt am vergangenen Spieltag. Schon in Anführungsstrichen rein rotieren, so ein Götze, der könnte jetzt wahrscheinlich europäisch dann starten, ja, und dann hast du da hinten dran so einen Knauf, der sich dann in der Bundesliga jetzt vielleicht sogar etablieren könnte. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe es genauso wie du, wir haben auf den Außen im Vierer-Mittelfeld haben wir halt Götze und Nkunku und dann gibt es halt noch das
Stimmt, Duo, auf der anderen Seite noch Nkunku, ne?
Jo, genau, und dann gibt es noch das Duo Knauf und Scheibi und da müssen wir halt einfach irgendwie gucken, am Donnerstag, wenn die Aufstellung in der Europa League rauskommt, wenn wir dann sehen, ein Götze und ein Nkunku starten, dann können wir davon ausgehen, dass ein Knauf und ein Scheibi wahrscheinlich dann gegen Kiel starten werden. Also das hat mir auch schon die letzte Woche gezeigt, in der wir ja Champions League-Spiele hatten, dass man schon auch viel ableiten kann von den Aufstellungen unter der Woche, was dann das Wochenende betrifft. Genau, und halt die Pressekonferenzen abwarten, denn Hoeneß zum Beispiel vom VfB Stuttgart hat letzte Woche dann auch auf der Pressekonferenz angekündigt, dass gegen Dortmund so gut wie kaum rotiert wird im Vergleich zu dem Real Madrid Champions League Spiel und auch das ist ja eine nützliche Info, denn dann kannst du ja gucken, wer starten wird. Viererkette hinten, Melo.
Alter, ich glaube, darf ich da mal ganz kurz was zu dich dazu fragen? Hättest du jemals gedacht, dass ein Tuta so eine Performance hinlegt in den ersten 3-4 Spieltagen? Ich dachte, der wäre sowieso schon weg vom Fenster und hätte irgendwie den Verein schon längst eigentlich schon irgendwohin verlassen. Aber dass der sich da so etabliert gegen neben einem Theat zum Beispiel, ja, der Rohpunkt der Gott sein wird. Ich predige es jedes Mal und ich werde da auch nicht müde bei. Aber dass der sich da so gut etabliert hat wieder, so ein Tuta. Wahnsinn, oder?
Ja, ist in der Tat eine Überraschung. Also er erlebt da jetzt irgendwie gerade so eine extreme Hochphase. Und speziell halt auch irgendwie in seinem Auftreten, in seiner Zweikampfführung. Er war ja immer so einer, der auch überhart reingehen konnte, der auch immer am Rande einer gelb-roten oder roten Karte war, weil er halt einfach auch so eine sehr aggressive Spielweise hat und ich finde, das hat er so ein bisschen abgelegt. Er wirkt cleverer, er wirkt abgebrühter in den Zweikämpfen, er wirkt reifer und die Verteidigung da mit Koch, Tuta und Theat, ey, das sind drei Brecher, die wirklich mit allen Wassern gewaschen sind und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also die Defensive, die steht.
Sehe ich aber genauso. Und da wird sich auch nichts dran rütteln, 100% nicht. Also alle Frankfurter in der Defensive da ohne Probleme. Und jetzt in der Content-Creator-Liga kommt ja Tuta gerade jetzt in den nächsten Stunden über den Tisch, ja. Hätte ich Tert nicht, dann hätte ich schon gesagt, ich nehme mir den Tuta auf jeden Fall mit rein. Und das mit einem sehr gesunden Overpay auch.
Ja, ich bin ehrlich, Melo, Tuta steht auf der Liste. Also da werde ich gucken, was geht.
Ich brauchst dir keine Sorgen machen. A, habe ich nicht mehr die Kohle durch diesen Openda-Blockbuster-Deal und B, ich bin mit Tert Merz zufrieden. Und da glaube ich eher auch sogar an Tert über Tuta.
Wen musst du denn eigentlich für Openda verkaufen?
Ich habe Guerrero verkauft und zwar für 4 Millionen über Marktwert.
An wen?
Wer hat den gekauft? Muri, laufen lassen.
Okay.
Viele Grüße gehen an ihn. Und hoffentlich viele Punkte und wenig Verletzungen. Nicht!
Ja, komm, Melo. Gehen wir schnell zu Platz 1 über.
Ja, ergibt sich, oder? Würde ich sagen. Bayern gegen Leverkusen. Nein, das machen wir gleich separat. Das wäre ja zu obvious. Aber wir glauben ganz fest, aber ganz fest an das Ruhrpott-Derby. Darf ich ein Schalke eigentlich gar nicht sagen? Verdammt nochmal, ey.
Ja, es ist nicht das Allerechte.
Nein, ein kleines Mini-Derby, ne?
Kleines Mini-Derby.
Und dann auch noch zu Hause in Dortmund. Ich glaube, das wird, diese Schmach wird Dortmund sich da nicht nochmal geben und die wollen definitiv wieder was gut machen. Und da kommt so ein Bochum gerade recht. Oder?
Ja. Nee, also ich habe eigentlich jetzt auch auf trotz der 1-5 Niederlage da gegen den VfB Stuttgart habe ich keine Sorge oder keinen Zweifel daran, dass Borussia Dortmund nicht eine gute Leistung gegen Bochum zeigen wird. Die werden gegen die gewinnen. Also diese Niederlage gegen Stuttgart werden die vom Gefühl her schon dann auch abschütteln können. Muss aber auch, ne? Also gegen Bochum, so du bist jetzt gefordert, da muss jetzt auch leistungstechnisch, ne, nicht nur einfach gewinnen, sondern das muss auch gut aussehen, damit du da auch wieder die Fans wieder hinter dich bringst. Vorteil für uns Kickbase-Manager ist mal wieder, dass Borussia Dortmund das Freitagabendspiel hat und wir die offizielle Aufstellung einsehen können, wie schon vor 2 Wochen gegen Heidenheim. Und ja, ich habe Bock und ich glaube, dass es da so ein paar Änderungen geben wird, mit denen wir nicht rechnen, aber die sollten wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Nicht nur für die Challenges, sondern natürlich auch jetzt Augen und Ohren offen halten, was die Märkte so hergeben, denn vielleicht kann man da so einen grünen Balken relativ günstig abstauben.
Wobei ich sagen muss, ganz so klar wird es definitiv nicht, obwohl sie in Dortmund spielen, aber Bochum ist einfach... Oder andersrum, Dortmund ist einfach der Lieblingsgegner der Bochumer, ne? Weil Bochum, ne, die feierten schon wirklich, ich glaube, 5 Auswärtssiege in Dortmund oder 6 sogar in den letzten Jahren. Also ich kann mich daran erinnern, dass Bochum schon immer gut ausgesehen hat in Dortmund. Und jetzt auch ersten Punkt geholt, ja, gegen Kiel. Kommen da wieder.
Wobei Kiel da schon besser aussah, Melo. Also fand Kiel war stärker als Bochum. Also die haben mich eher gegen Kiel sogar ein bisschen enttäuscht.
Ich will nur damit sagen, so eine glasklare Nummer wird es nicht, weil Bochum einfach in Dortmund bisher immer sehr, sehr gut ausgesehen hat. Und vielleicht aber auch eher so bei den Dortmundern noch so ein bisschen Stuttgart in den Köpfen ist, ja, und jetzt wieder Gutmachung und dann diese gelbe Wand dahinter und wehe, ich mache nochmal einen Fehler, werden sie alle wieder nervös und grantelig. Also kann aber auch
halt
in die andere Richtung
gehen gegen.
Und ein 8-0 werden oder so wahrscheinlich.
Halte ich ein bisschen gegen, weil ich sehe da eigentlich schon eine klare Kiste und ich glaube, dass sich Dortmund da so ein bisschen auch den Frust von der Seele schießen wird. Also ich glaube schon, so 4-5-0 sehe ich.
Boah, und das aus deinem Mund?
Ja, ich bin locked in.
Digga, mit dem Mund küsst du deine Freundin und sagst 5-0 oder 4-0? Was ist mit dir?
Ja, die Mut hat mich überkommen.
Okay, aber erstmal lass uns nochmal über die Aufstellung schauen hier und dann überdenkst du nochmal. Mach mal entspannt hier. So, lass mal schauen.
Also,
wird sich am Spielsystem wieder was ändern?
Ja, also das ist halt wirklich die Frage. Ne? Gehen sie wieder zurück zur Viererkette oder bleiben sie bei der Dreierkette? Das würde ja bedeuten, dass einer der drei Innenverteidiger, wenn sie Viererkette wirklich spielen, raus rotieren muss und dann ist halt, ne, muss halt irgendwie eine Münze werfen zwischen Anton, Schlotterbeck und Süle, wenn eine Münze drei Seiten hätte.
Das ist aber ganz klar kontra Süle dann, ne?
Denke ich auch. Also als Linksfuß sollte Schlotterbeck auf jeden Fall einen Vorteil haben.
Ja,
würde ich auch sagen vom Gefühl her. Also da könnte man sich als Süle-Besitzer vielleicht so gedanklich leicht drauf einstellen, dass er vielleicht am Freitag nicht in der Startelf stehen wird. Dann, wenn Viererkette gespielt wird, glaube ich, dass man Jan Couto, dem Sommerneuzugang, vielleicht da auch mal die Chance geben sollte.
Ja.
In der Startelf, wenn nicht gegen Bochum, wann dann? Also den musst du halt auch irgendwie in Flow bringen, wenn du schwere englische Wochen hast.
Genau.
Muss der auch seine Minuten kriegen. Also das wäre auch so der erste Name, wo ich sage, wenn der irgendwie günstig zu haben ist, nehmt den einfach mal mit.
Mhm.
Ja, ansonsten denkbar, dass Emre Can im Mittelfeld wieder zurückkommt und in Metscher wieder rausrotiert. Die haben sich da ja in den letzten Wochen
auch da einspannen konnten. Sorry für die Unterbrechung, aber das habe ich nicht verstanden, dass Metscher da in der Startelf steht. Sorry.
Nee, der war echt komplett überfordert gegen Stuttgart. Das ging komplett nach hinten los. Ja. Dann 50-50 zwischen Adeyemi und Gittens.
Mhm.
wer da den Startelfplatz bekommt.
Boah, das ist mir alles so ein Kopfschmerz, aber was willst du machen?
Aber der Vorteil, genau, und der Vorteil ist ja, dass wir Freitag die Aufstellung sehen können. Also da wird uns wirklich dann auch die Kopfschmerztablette auf dem Silbertablett serviert.
Ich nehme auch mal ASS.
Ja, und vorne, denke ich, ist Guirassy, steht außer Frage. Der ist jetzt voll im Flow, der hat 90 Minuten im Tank, der ist der gesetzte Stürmer und der wird auch gegen Bochum spielen. Mhm. Auch den musst du in Rhythmus bringen, der muss seine Tore schießen, damit sich da auch ein Selbstverständnis entwickelt, so wie in der Vorsaison. Und daneben ist halt auch noch eine offene Position, ne? Malen, der aber jetzt ja auch unter der Woche starten durfte gegen Atalanta, genau. Mhm. Nee, gegen Brügge. Brügge haben die gespielt, sorry. Und dann gibt es natürlich noch die Personale Bayer, die auch so ein bisschen Fragezeichen hinterlässt. Eigentlicher Wunschspieler von Schein, der wollte ihn unbedingt haben. Er sei wohl nah dran an der Startelf. Auch da, den musst du jetzt eigentlich bringen gegen Bochum, weil sonst wirkst du nicht gerade glaubwürdig, lieber Herr Schein.
Genau so ist es. Und diese Aussage hat uns auch schon Anfang der Woche dazu bewogen zu sagen, das posten wir mal über deinen Kanal und über meinen Kanal. Und der Bayer, schwören wir euch nackt auf die Hand, das wird einen grünen Balken geben jetzt am Wochenende.
Ja, ich bin davon wirklich mehr als überzeugt. Der wird starten und der wird sein erstes Tor für Dortmund schießen und der wird mit einem fetten grünen Balken da rausgehen. Words.
Bleibst du beim 5:0?
Ich nehme lieber das 4:0.
Ich sage, es wird ein 3:1.
Okay, wer schießt das Tor für Bochum?
Wittek.
Okay. Stark. Mhm. Ja, ich glaube, dann können wir die Go-To-Teams abschließen und übergehen zum Lieferservice.
Lieferservice.
So, und im Lieferservice haben wir jetzt eine neue Unterkategorisierung. Denn wenn ihr beim Lieferservice bestellt, dann schaut ihr auch immer, was gibt es denn zur Vorspeise, was gibt es zur Hauptspeise und was gibt es zum Dessert? Ich bleibe dann immer schon bei der Vorspeise hängen und denke mir, rasierst du da schon die Karte rauf und runter? Und dann, oh Mist, ist ja noch was, Hauptspeise. Und genau so machen wir das jetzt auch. Und zwar im Lieferservice kategorisieren wir das nochmal ein, und zwar in die Vorspeise. Da wird es nochmal ein paar Namen, Spielerempfehlungen geben, ein bisschen Name-Dropping. In der Hauptspeise machen wir unsere Spieler-Duelle. Und da haben wir uns heute in der Episode ein Bayern versus Bayer Special ausgedacht. Da werden drei richtig geile Matchups gleich diskutiert. Und zur Nachspeise, zum Dessert, wird es jetzt ab sofort immer einen krönenden Abschluss geben, und zwar der Wants to Watch. Und zwar ein Spieler, den ich gerne nochmal hypen möchte. Was heißt hypen möchte? Vielleicht auch faktenbasiert durch die Diskussion jetzt im Laufe des Podcasts nochmal in ein Fazit ziehen möchte, als Empfehlung aussprechen möchte. Und du auch nochmal einen.
Genau. Aber so wie es sich gehört, wollen wir einmal noch kurz ein paar Spieler bewerten, die wir letzte Woche im Lieferservice rausgehauen haben. Denn wir wollen ja auch so ein bisschen mit unserer Erfolgsquote prahlen und auch zeigen, dass man durchaus was darauf geben kann, was wir hier raushauen. Und zwar haben wir haben letzte Woche Dingchi empfohlen mit 80 plus Punkten, wenn er starten sollte. So ist es gekommen, sogar gegen sein Ex-Team Heidenheim mit einem Assist, also ein Scorer gesammelt, fetter grüner Balken bei rumgekommen, also auf jeden Fall eingeschlagen, und der sollte halt auch jetzt am kommenden Spieltag erneut starten dürfen. Dann hatten wir Medic gegen Kiel, haben wir gesagt, wenn der startet, 100 plus Punkte, ist nicht ganz so eingetroffen, aber ich glaube, er ist immer noch auf eine stabile 77 gekommen, was auch in Ordnung ist bei zwei Gegentoren. Dann hatten wir den Kauer Santosch, den Ersatztorwart von Frankfurt, der jetzt durch die Verletzung von Kevin Trapp reinrotiert, und da haben wir gesagt, 100 plus Punkte, so ist es gekommen, ich glaube 130, sowas, also wirklich auch richtig gut gepunktet. Ja, und ansonsten hatten wir noch Wittek und Amura. Ich glaube, zu beiden Spielern können wir sagen, die sehen gut aus. in Real Life. Ich fand Amura, der hat so einen enormen Speed, enormes Tempo, hat immer Gefahr ausgestrahlt gegen Leverkusen, auch wenn keine Scorer bei rumkam, ne? Kam nicht zu seinem Torerfolg, aber ich fand, er war super wuselig und er zeigt mir schon jetzt auch in seinen Einsätzen, die er jetzt bekommen hat, dass er schon ein Unterschiedsspieler sein kann. Und ich glaube, wenn wir jetzt das kommende Spiel gegen Stuttgart abgehakt haben, da kommen 5, 6 richtig interessante Matchups für Wolfsburg und da ist Amura ein absoluter No-Brainer.
Länderspielpause, der wird sowas von explodieren im Marktwert. Da würde ich alles, linkes Ei, rechtes Ei, linkes Knie, rechts, egal, rein damit. Dieser Typ wird so eine Bombe hinlegen nach der Länderspielpause bis zur Winterpause.
Boah. Ja, ich habe ihn in der Main-Liga und ich erhoffe mir das natürlich, dass es so kommen wird. Was mir bei Wittek auffällt, Melo, und ich weiß nicht, ob du meine...
Das ist ein geiler Rohpunkt, da ist, ja.
Genau, meine Beobachtung teilst. Und zwar jetzt nach dem Stöger-Abgang in Bochum habe ich so den Eindruck, und das, was ich auch sehe, unterstützt meinen Eindruck auch, dass Wittek einige Aufgaben von Stöger übernimmt. Mhm. Standards, auch mal Schüsse aus der Distanz, viel invers auch im Spielaufbau beteiligt, dann aber trotzdem gleichzeitig auch viel die Linie runter. Also der übernimmt wirklich viele Aufgaben, die Stöger so inne hatte, ist auf dem Platz überall und nirgends zu finden. Ja. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass er verhältnismäßig gute Rohpunkte sammelt im Vergleich zu seinen Mitspielern. Mhm. Interessanter Spieler. Also Wittek ist so ein Spieler, ey, wenn einen von Bochum, dann ihn.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Deswegen haben wir noch letzte Woche schon in der Prediction gehabt. Und ist auch eingeschlagen hier, ne? Wieder. Wir haben gesagt, plus 100. Was hat er gemacht? 108, 107, 108, wieder.
Also, ja, und das ohne Scorer.
Ja.
Bei einem 2-2. Starke Punkteausbeute. Also ja, Wittek ist schon, also in solchen Matchups.
Auch jetzt gegen Dortmund. Jetzt wieder, ne? Wird er 100 pro auch wieder. Richtig gute Rohpunkte.
Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil es auch in Dortmund ist. So, aber ich finde so
persönliche Matchups. Wette.
Okay.
Plus 80, sage ich.
Nee, ich sage unter 80.
Gut.
Aber so, ich glaube...
Und du singst ein Lied, okay? Der Verlierer singt zum Intro in der nächsten Episode. Rappt. Oh, genau. Dann machst du mal den Rap. Oder ich, je nachdem.
Können wir machen. Können wir ja vorher aufzeichnen und dann auch wieder einfügen.
Genau.
ja, Deal.
Oh, geil. Deal. Wittek plus 80 und du sagst unter 80.
Ja. Aber ich glaube, es gibt Wittek-Matchups, die absolute No-Brainer sind. Also so gegen Kiel, gegen
Dortmund,
Gladbach vielleicht, gegen Bremen, Dortmund, gegen Mainz, gegen Augsburg, gegen St. Pauli. Geh weg, Mann. Niemals wird das kommen. Aber ich glaube, die aufgezählten Matchups von mir, das sind so Wittek-Matchups, da kann man mit Wittek ohne Sorge reingehen.
Okay. Und weißt du, wie der Rap beginnen muss? Melo Schräger Simon ist der Beste.
Ja, natürlich. Also wenn dann schon das volle Programm. Also da gibt es dann ordentliche Lobeshymnen auf uns.
So, lass mal in die Vorspeise einsteigen. Ich bin ja auch immer so ein süßer, ich habe immer so einen süßen Zahn. Bei der Vorspeise gehe ich dann immer so richtig schön auf so schokoladige Dinge. Ich liebe übrigens weiße Schokolade über alles.
Ich auch.
Weißt du schon mal Bescheid? Oh, siehste, perfekt.
Ich bin ein riesen weißer Schokolade-Fan. Oh,
je weißer, desto besser.
Ja.
Okay, ja, lass mal ein paar Namen.
Aber süße Vorspeise, du gehst auf Schokolade bei der Vorspeise. Ich hätte so gesagt, Schinken mit Melone oder so.
Ja, ich bin ja Italiener, das habe ich alle schon durch. Also, ne, irgendwann bist du satt, wenn du die ganze Zeit immer nur Melone und Schinken fressen musst als Kind. Da bist du froh, wenn du mal richtige Schokolade auf den Zahn kriegst.
Ja, okay.
So, jetzt gibt's auch wieder was auf den Ohren hier. So, Spielerempfehlung. Wir driften ab, Junge.
Wir driften ab. Wir empfehlen Amendo Sieb von Mainz 05.
Randale.
Denn
geiles Spiel auch wieder, ne?
Ja, geiles Spiel. Hat aber auch am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg, ist er in die Startelf gerückt, dadurch, dass Lee kurzfristig ausgefallen ist und hat dann direkt das frühe 1-0 erzielt mit einem schönen Kopfball und hat sich somit auch empfohlen, der Amiri-Ersatz zu sein für den kommenden Spieltag, der ja mit gelb-roter Karte fehlen wird.
Amiri, ehrlich. Also,
aber auch so dämlich, oder?
Wirklich, der ist so dünn angerührt, muss ich ganz klar sagen. Der ist so dünn angerührt, was das Thema angeht. Ja. Wie kannst du zu der Zeit, in der Phase des Spiels, so zwei richtig dumme Dinge abziehen?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also dafür, da musst du echt Fußballprofi genug sein, um dich da zu zügeln, dass du nicht so eine, ja, dein Team so unnötig schwächst. Ich meine, unterm Strich hat es ja hinten raus dann trotzdem mit dem Sieg gereicht, aber trotzdem dämlich einfach, ne? Ist halt der wichtigste Spieler auch im Mainzer Spiel.
Gut. Die kommt zurück, also siebt dann Ersatz für Amiri.
Genau, 80 plus auch sind da schon drin, ne?
80 plus auf jeden Fall wieder.
Ja. Dann haben wir unseren hochgelobten, hochgeadelten Kuliarakis
erneut
in der Vorspeise. Jetzt dürfen wir. Hasenhüttl hat lange mit ihm hinterm Berg gehalten, aber hat ihn dann gegen Leverkusen noch in der ersten Halbzeit für Baku gebracht und dann auf Dreierkette umgestellt. Hat es gut gemacht. Also ich finde, dafür, dass du gegen den deutschen Meister einfach so ins kalte Wasser geworfen wirst, das hat man ihm kaum angemerkt. Er hat da seinen Mann gestanden und eine gute Performance hingelegt. Und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo er in die Startelf gehört. Und dann muss Cesiger weichen.
Ja, 100 Pro. Definitiv. Und 94 Punkte nach 60 Minuten mit der Vorlage, das gegen den deutschen Meister, also grundsolide. Jetzt kommt nochmal mit Stuttgart ein ähnliches Kaliber, also auch in der Offensive ähnlich. Da wird er eine Menge wieder zu tun haben. Vielleicht ist aber auch nochmal ein Scorer drin, ähnlich wie bei Leverkusen. Könnte quasi identisch Punkte aus Beute, so um die 90 plus, könnte da was gehen bei dir.
Ja, sicher auch.
Und dann halt langfristig ideal, ne? Weil dann nach der Länderspielpause geht es dann richtig ab, ne? Oder noch vor der Länderspielpause, aber dann auch nach der Länderspielpause. Also Bochum, Bremen, Pauli, Augsburg, Heidenheim, Wolfsburg wird brennen, Alter. Union, dann auch noch 11. Spieltag. Und dann kommt erst am 12. Spieltag Leipzig, ne? Also.
Ja, die haben dann in den ersten fünf Spieltagen Kulirakis, gegen die. Ne? Ja, ja, aber dann hat Wolfsburg tatsächlich auch an den ersten fünf Spieltagen schon gegen die Top 3 der Vorsaison gespielt.
Ehre.
Das abgehakt, da auch wirklich die Bayern am Rande gehabt, Leverkusen jetzt am Rande gehabt. Also mal gucken, was sie jetzt nächste Woche, jetzt am kommenden gegen Wochenende auch noch ganz mit. Knapp. Genau, ja, gegen Frankfurt auch ein starkes Thema. Die hatten wirklich schon ein sehr, sehr schweres Auftaktprogramm. Und dafür hat Wolfsburg schon ganz gut ausgesehen in meinen Augen und lässt auf jeden Fall die Fantasie frei, dass wenn jetzt die schwächeren Gegner kommen, dass sie dann auch richtig krass punkten können.
Genau. Gut, wen haben wir noch? Oh, Rote habe ich noch mit aufgeschrieben. Ein mega geiles Spiel hingelegt. Wirklich, also ich habe ihn auch in meiner privaten Liga und da bin ich einfach auch unfassbar stolz darauf, dass ich ihn auch halte. Ist er irgendwie angeschlagen runter, irgendwie in der 80. oder so, ne? Aber direkt mit dem Törchen und ein unglaublich starker, zweikampfbetonter Rote, den ich auf einmal gesehen habe. Aber was mir noch viel, viel mehr gefällt, ist einfach die Entwicklung, die er jetzt in den letzten drei Spieltagen hingelegt hat, ne? Wenn wir mal die Kurve uns angucken, 46 Punkte gegen Pauli. Beim 1:0 war jetzt noch nichts Weltbewegendes, auch trotz Sieg, ja, nur 46 Punkte. Dann gegen Leipzig bei dem 0:0 schon 83 Punkte, also auch gar nicht so schlecht. Und jetzt, wie gesagt, 152 gegen Hoffenheim beim 2:1. Und jetzt kommt Gladbach, da spielen sie auswärts in Gladbach. Auswärts Unioner ist immer so ein heikles Thema, aber der nimmt Drive auf.
Ja, denke ich auch. Also Rote ist da auf links eigentlich mehr als gesetzt, dadurch, dass Union nicht rotieren muss und dadurch, dass Gosens, der wirklich ein sehr namhafter Konkurrent war, noch den Verein verlassen hat, ist Rote auf jeden Fall der Guy to go auf der linken Seite und hat jetzt immer besser reingefunden, hat jetzt sein erstes Tor erzielt gegen Hoffenheim. Also da geht es auf jeden Fall, was die Entwicklung angeht, steil bergauf. Und wer weiß, vielleicht reitet er jetzt weiter diese Welle. Und Gladbach, über die Defensive haben wir jetzt auch schon jede Woche diskutiert. Die ist auch nicht immer so sicher. Da dürfte auch was drin sein.
Was meinst du?
Ja, so 70 plus, ne? Also ich glaube, wenn er jetzt nicht gerade wieder ein Tor macht, dann kann das von bis sein. Aber
er ist halt auswärts, ne? Und dann in Gladbach halt, wird wahrscheinlich wieder so ein räudiges 0-0, 1-1 oder so. Naja, gut. Okay. So, dann hast du noch einen. Und dann, ja, haben wir noch, dann gehen wir noch. Also zwei Namen haben wir noch und einen davon. Oh, viel Spaß, Simon.
Ja, ich nehme ihn jetzt bewusst und zwar Jan Couto. Haben wir eben schon im Recap kurz drüber gesprochen. Und bei den Go-To-Teams. Ja, irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass er reingeworfen wird, dass er seinen Startelf-Einsatz bekommt jetzt gegen Bochum. Und nochmal, wir können die Aufstellung einsehen. Ich finde den super spannend, auch für die Challenges. Und wenn er startet, da auf der rechten Schiene oder als Rechtsverteidiger, ist mir eigentlich egal, auf welcher Position genau. Aber wenn er in der Startelf steht, ey, sage ich dir wirklich 100 plus, der macht einen Grün.
Gewagt, gewagt. Aber ja, mal gucken, ne? Können wir uns nächste Woche schön auf die, oder du dir dann auf die Schulter klopfen. Ich sag Bonau, ich halte die Schnauze. Wenn deine Hottags kommen und das knallt, dann.
Ich würde sogar sagen, Melo, ja. Halte ich fest,
ja.
Alle 11 Startelf-Spieler von Borussia Dortmund werden am Freitag gegen Bochum einen grünen Balken holen.
Jetzt müssen wir die Wette, nochmal verfeinern. Sollen wir das mit Wittek erstmal lassen und jetzt lass uns doch mal. Ich kann nur gewinnen, wenn ich diese Wette eingehe. Ich kann nur gewinnen. Das wird nicht passieren.
Ja, nee, die Wittek-Wette steht, Melo.
Ja, ja, klar steht die. Aber das ist eine krasse Aussage. Alle 11 Startspieler werden grün
machen. Ja, weil ich sage halt, oder ich gehe ja davon aus, dass Dortmund viele Tore schießen wird. Das heißt, du hast halt viele Scorer. Und zu null gewinnen wird. Das heißt, ein Kobel wird auf jeden Fall eine plus 50 haben. Die Verteidiger werden alle eine plus 30 haben. Also wenn sie durchspielen, ne? Also der zu null Bonus wird ja jetzt auch an den Minuten gerechnet, ja, aber da kommen schon einige Punkte zusammen durch den Teamerfolg, sodass alle nur noch ein bisschen was an Rohpunkten sammeln müssen. Und ich glaube, das wird gegen Bochum, die tief stehen werden, die Dortmund den Ball geben werden. Da werden alle irgendwie auf ihre Pässe kommen und auf ihre Punkte kommen. Und von daher sehe ich da irgendwie 11-mal grün.
Boah, ich lasse mich jetzt gerade zu einer Wette hinreißen. Wenn das passiert, Simon, sitze ich hier im BVB-Trikot.
Wie kriegst du das denn besorgt?
Keine Ahnung, irgendwo auf der Müllhalde oder so, weiß ich nicht.
Pöti.
Ja, genau, Pütti. Geile Aussage, finde ich gut, auf jeden Fall. Ja, wollen wir mal schauen. Den letzten Namen. Wir gehen nach Frankfurt. Larsson. Da sagst du auch. 100 plus, ohne Probleme.
Wenn er denn in der Startelf steht.
Was ist mit dir heute? Hast du auch in deinem Gehirn aufgeräumt hier? Wir sind ja bei dem Thema Aufräumarbeiten hier. Bist du offensiv heute?
Ja, ne? Ich habe wirklich heiße Punkte-Prognosen locker sitzen.
Ja, aber hallo.
Aber dieser
Larsson. Einbremsen.
Dieser Larsson, der in den letzten, warte, ich gucke einmal eben schnell live durch.
Ja,
letzte Saison, Melo.
Hm.
2 Tore von Hugo Larsson in der gesamten Saison. In dieser Saison nach 4 Spielen schon 2 Tore. Der hat irgendwie die Offensive für sich entdeckt in dieser Saison. Und das ist ja auch immer so das, was ihm letzte Saison kickbase-technisch gefehlt hat. Er war halt so gesetzt da im zentralen Mittelfeld. Aber ja, hat halt so ein bisschen seine Rohpunkte gemacht, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und offensiver Impact war eher weniger vorhanden. Und ich finde, diese Saison ist er offensiv halt wirklich enorm stark. Und das zeigt er auch, dass er da als Sechser, als Achter 2 Tore nach 4 Spieltagen hat. Also er scheint vielleicht auch so die Herangehensweise zu sein, ey, vom Mittelfeld muss ein bisschen mehr Torgefahr kommen.
Genau.
Ja. Und das hat er sich zu Herzen genommen und
ja, ihn sehe ich auch als ganz klare Schnittstelle da, ne, zwischen diesem Duo Infernale und dem sehr defensiv eingestellten Mittelfeld, beziehungsweise dieser Viererkette da hinten drin. Das kommt ihm sehr, sehr zugute. Ich finde ihn auch sehr, sehr auffällig in den letzten 2-3 Spielen, bedingt natürlich durch seine Performance, durch die Tore, die er da macht und auch trotz der Tore da so eine 224er-Bombe jetzt gegen Gladbach dahin zu legen, ja, zeigt ja auch, dass er Rohpunkte technisch sehr, sehr viel an sich reißt, auch viele, viele Zweikämpfe, viele, viele Pässe spielt, also muss man mal beobachten, ja, also jetzt gegen Kiel könnte eine ähnliche Performance vielleicht sogar passieren, also plus 100 sehe ich schon, bin ich bei dir, aber dann geht's natürlich hier, ne, Bayern und dann Leverkusen. Also vor diesem Weitblick, kurzfristig würde ich auch sagen, Larsson Empfehlung, aber dann muss man natürlich schon vorsichtig sein.
Ja, das wäre auch primär jetzt was für halt dieses Kiel-Spiel, genau. Ne? Ja, wenn man halt darauf geht, dass er da in der Startelf steht. Ich meine, er kostet auch nur 13,3 Millionen. Das finde ich ein recht günstiger Preis für einen Frankfurter Stammspieler. Den kann man vom Markt sicher kaufen für vielleicht 15 maximal. Und dann nimmst du noch die schönen Punkte gegen Kiel mit, sofern er halt zum Einsatz kommt. Ja. Und er ist halt auch einer dann für die Challenges, ne? Dass du da wirklich einen guten Filler hast, der marktwerttechnisch auch nicht allzu viel frisst. Genau.
Ja. Sehr schön. Ja, Vorspeise ist durch. Gehen wir mal zur Hauptspeise. Was magst du am besten, am liebsten? Pizza, Burger, Döner? Was ist so deine Hauptspeise beim Lieferservice?
Ja, ich bin schon, also das sind die drei, meine Top 3 auf jeden Fall.
Auch in der Reihenfolge?
ich würde sagen, Pizza auf 1, doch Döner auf 2 und Burger auf 3.
Ja.
Was bei dir?
Naja, also Pizza auf jeden Fall auf 1, klar, logisch. Aber wobei ich auch lieber gerne Pizza selber mache. Ich liebe es, Pizza selber zu machen. Ich war auch schon mal beim perfekten Dinner, übrigens, fällt mir gerade ein.
Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Du wolltest mir eigentlich die DVD mal zukommen lassen.
Ja, klar, kann ich machen. Kein Problem. Pizza auf 1. Dann stehe ich auch auf asiatisch oder indisch. Das mag ich auch gerne. Beim Lieferservice bestellen halt, ne? Weil das mache ich dann natürlich nicht selber zu Hause. Und da ich mag das dann eher so, wenn ich was bestelle, dann das, was ich halt nicht selber irgendwie machen kann oder wo ich einfach auch keinen Bock habe, weil es zu aufwendig ist, ne? Klar. Pizza ist Pizza, das muss halt auf die 1. Dann asiatisch, schräger indisch und da auch mega geil. Auch. Ich bin ein riesen Sushi-Fan auch.
Sushi liebe ich auch.
Ja, und auf 3 dann sowas wie, was weiß ich, türkisch halt, ne? So Döner, was weiß ich, Lamajun und so weiter.
Ja. Ja. Ja, das geht auch immer. Also da gibt es so Phasen, da hat man da so richtig, richtig Bock drauf, ne?
Ja.
Ich bin auch irgendwie so Gyros. Gyros finde ich dann auch, Gyros Pommes.
Boah, das geht gar nicht bei mir.
Ne?
Das ist viel zu teuer und ich weiß nicht, so trockenes Gyrosfleisch da. Nee, das ist nix. Muss suppen, wenn ich mir so einen Döner ins Gesicht schmier. So, was schmieren wir uns denn jetzt hier um die Ohren? Ein Bayern versus Bayer Special. Ja, wir haben 3 unfassbar sexy Spielerduelle rausgesucht und die gehen wir jetzt mal durch. Ich fange mal an mit meinem Lieblingsduell Wirtz versus Musiala. Was meinst du jetzt logischerweise ganz speziell auf den kommenden Spieltag, auf das Matchup Bayern gegen Bayer?
Also, ich gehe folgendermaßen daran. Ich sehe in der Bayern-Offensive zu viele, die da irgendwie ein Wörtchen mitreden wollen, die da auf der Hochzeit tanzen wollen. Und du hast dann Musiala, du hast jetzt einen Ulis, der rasierte, du hast natürlich immer ein Harry Kane. Das ist mir irgendwie zu viel Konkurrenz, was das Offensivspiel angeht. Und da habe ich irgendwie so im Gefühl, dass Musiala so ein paar Punkte weggenommen werden. Und ich sehe halt, wird so mit Boniface, nur die beiden sind halt gefühlt in der Offensive bei Leverkusen so die Go-To-Guys, die Alleinunterhalter. Und alle anderen sind eher so Statisten drumherum, für die halt dann ab und zu mal was vom Laster fällt. Aber Wirtz ist halt so dieser komplette Dreh- und Angelpunkt, über den jeder Angriff geht. Und von daher würde ich mich jetzt speziell mit Blick auf dieses Topspiel für Wirtz entscheiden.
Mhm. Gehe ich mit. Das ist eine sehr gute Argumentation.
Ja.
Gehen wir weiter. Zweites Spielerduell. Xhaka versus Kimmich.
Das wird nicht leichter.
Nee.
Fang du mal an.
Ja, aber da gehe ich andersrum an die Sache heran, aber mit einer ähnlichen Argumentation, weil da sage ich eher, dass eine klarere Punkteprognose bei einem Kimmich möglich ist im Vergleich zu einem Xhaka. Und gehe da auf jeden Fall mit Kimmich, wobei es da wahrscheinlich um Nuancen geht. So ein Xhaka im Spielaufbau ist eine Bombe, aber ich glaube, dass vielleicht sogar eher über so eine Halbposition, über inverses Spiel, vielleicht auch eher so durch die ganzen Flankenläufe, die ein Kimmich mittlerweile ja auch schon sehr gut drauf hat, noch ein bisschen mehr Punktepotenzial, mehr Scorerpotenzial da ist, als leichter Vorteil gegenüber einem Xhaka, der sehr, ich sag mal, mehr aus der Mitte heraus agiert. Defensiv, weiß ich nicht, so diese Stärken mitbringt, gerade gegen Bayern. Und da bin ich dann eher schon mit einem leichten Vorteil beim Kimmich.
Ja, interessant. Also ich habe jetzt hier gerade einfach mal so die Saisonstatistik von Granit Xhaka aufgemacht und wir haben in der vergangenen Saison gefordert, wenn Xhaka noch irgendwie einen Step nach vorne machen kann, dann ist es halt bei seiner Scorer-Ausbeute. Ja. Und er lässt Taten folgen. Einfach 4 Spieltage sind rum und er hat einfach schon 3 Scorer gesammelt. 1 Tor, 2 Vorlagen. Ist so krass einfach. Mhm. Und halt auch bei dieser 2-3 Niederlage gegen RB Leipzig hat er auch 98 Punkte gemacht. Ne? Mhm. Also ist halt auch schon echt wieder bockstark, was Granit Xhaka. 226 Punkte im Schnitt.
Alles richtig. Momentan. Ist alles richtig. Das sind alles andere Gegner. Aber jetzt in diesem 1-1 Duell Bayern gegen Bayer sehe ich mehr Potenzial, Punkte mäßig mehr nach oben die Upside zu bekommen bei einem Kimmich als bei einem Xhaka.
Ja. Ja, schließe ich mich an. Also ich glaube auch, das Spiel ist in München.
Genau.
Da sehe ich irgendwie Bayern auch nochmal stärker. Dann das, was ich gesehen habe jetzt, speziell in der Offensive des FC Bayern in den vergangenen 3 Spielen, das hat mich das Fürchten gelernt, so will ich es mal nennen. Und von daher glaube ich schon, dass Bayern da daran anknüpfen wird. Und ich würde auch mit Kimmich gehen, was das Matchup angeht. Aber Xhaka oder Kimmich, Rest of the Season?
Oh, ich hab's befürchtet. 50-50. Kann ich dir, also kommt jetzt auch auf die Rotationsgefahr an. Ist Xhaka mehr rotationsgefährdet als Kimmich? Ich glaube, Kimmich ist dann derjenige, der deutlich mehr Spielzeit bekommt und damit auch mehr Chancen hat, mehr Punkte zu generieren. Dann hast du aber auch wieder die Thematik des Risikos, dass er dann doch vielleicht mal irgendwie hinten rechts aushelfen muss, je nachdem, was mit Bayern dann los ist. Das ist dann eher bei einem Xhaka schon wieder ein bisschen konstanter und einfach auch seiner Position geschuldet deutlich sicherer, da einfach auch Scorer zu erzielen. Also über den Rest der Saison würde ich dann doch schon eher in Richtung Xhaka tendieren als Kimmich.
Ich auch. Also das, was ich jetzt hier auch an Punkten von Xhaka sehe, ja, die er in dieser Saison schon gezeigt hat, das ist viel zu krass und irgendwie glaube ich dran, dass Xhaka mehr Punkte machen wird als Kimmich. Mhm. Duell Nummer 3.
Letztes Spielerduell, ja. Ulis versus Grimaldo.
Ey, außen so Feuerwerk. Ein Schmackofatz, ey.
Jetzt bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt.
Boah, also du hast halt auf der einen Seite diesen quirligen Tempo-Dribbler Ulis, der ständig ins 1 gegen 1 geht, aber du hast halt auch diesen Grimaldo, der ständig aus der Zentrale heraus das Spiel ankurbelt und gestaltet. Also du hast so ein bisschen Scorer-Upside bei Ulis, aber du hast halt auch so ein bisschen Rohpunkte bei Grimaldo. Sehr, sehr schwer. Also wirklich sehr, sehr schwer. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mein Bauchgefühl tendiert zu Ulis.
Einfach allein schon durch diese MVP-Performance am letzten Spieltag hat er momentan einfach das Momentum bei sich, ne?
Ist halt irgendwie noch zu präsent im Hinterkopf.
Genau, ja, genau. Sehe ich auch.
Aber ich sag trotzdem auch, dass beide ähnlich punkten werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass Ulis da einen abreißt und Grimaldo komplett abfällt. Das wird schon lange sehr ähnlich sein, was die Punkte angeht. Aber ich glaube, hinten raus wird Ulis dann noch den ein oder anderen Punkt oben drauf legen.
Ja. Jetzt auch die Frage an dich. End of Season. Ulis over Grimaldo.
Boah, das ist so schwer. Ja, jetzt weiß ich zum ersten Mal, wie du dich fühlst. Wie viel Punkte hat Grimaldo Stand jetzt im Schnitt?
Ich gucke auch schon wieder ein bisschen schneller.
213 im Schnitt schon wieder.
Genau. Ist vor allen Dingen schon wieder, ne?
Ja, 4 grüne Balken bis dato. Ich sag Grimaldo. Mhm. Ich glaube, Rest of the Season, irgendwie bin ich da noch bei Grimaldo.
Ja, gehe ich mit dir.
Ich glaube, dass Ulis dann doch ein paar Mal mehr rotieren wird als Grimaldo.
Das ist der einzige Unterschied auf dem Niveau, auf dem wir hier diskutieren gerade.
Ja.
Sehr schön. Schmackofatz Hauptspeiser. Sehr gut. Ist durch. Und jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen Käseplättchen nochmal zum Dessert oder ein bisschen Trauben oder was Deftiges, was Süßes. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, für mich gibt es da dann die Käseplatte mit Feigensenf, ne?
Ist bei mir nämlich irgendwie total komisch, ne? Vorspeise bin ich immer so der Süße, dann nehme ich wirklich, also teilweise einfach, ne, schon, ich ziehe quasi die Nachspeise nach vorne und nehme das als Vorspeise teilweise auch tatsächlich, ja. Und dann in der Nachspeise gehe ich dann immer in Richtung, weiß nicht mal, ein bisschen was Deftigeres, ein bisschen, ne, Käseplatte, ein bisschen Wurst, ein bisschen hier, ein bisschen da, so ein bisschen das Picken da, das mag ich immer total. Antipasti zur Nachspeise habe ich auch schon immer geliebt. Also irgendwie verkehrte Welt. Naja, genau. Ja, jetzt gehen wir nochmal in unsere Wants to Watch. Möchtest du anfangen?
Ja, ich fange an und ich habe mir als absoluten Wants to Watch Player fürs kommende Wochenende Ritz Doan rausgepickt. Ja, er hat mir einfach genug gezeigt jetzt an den ersten 4 Spieltagen, um zu sagen, dass er wirklich einer der Top-Mittelfeldspieler auch sein wird. Es geht jetzt zu Hause gegen ein Team, was aufgestiegen ist, ne? St. Pauli, die jetzt aber ihren ersten Punkt geholt haben. Nichtsdestotrotz sehe ich da schon auch qualitativ die klare Upside beim SC Freiburg. Und Ritz Doan wird da auch seine Szenen haben, seine Abschlüsse haben. Ist auch wirklich einer, der viel auch die Abschlüsse sucht, auch mal aus der zweiten Reihe dann ins Dribbling geht, nach innen zieht, einen Haken schlägt, Mitspieler bedienen kann. Also er hat halt so wirklich die komplette Palette, die du als Offensivspieler haben solltest, die besitzt er. Und ja, ich traue ihm da einige Punkte zu und er wird auch definitiv ein Spieler sein, so viel kann ich verraten, den ich in unserer Punktelieferanten-Championship aufstellen werde am kommenden Wochenende. Und ja, das solltet ihr auch tun, von daher kommt rein in die Challenge und messt euch mit uns.
Du mit mir auch. Übrigens hast du es geschafft, ne? Zum ersten Mal jetzt in dieser Saison einmal vor mir zu landen.
Ja, aber ich habe auch gut abgerissen. Dennoch,
ja, ja, hast du auch wirklich, ey. Gar nicht so schlecht, ey. Ja, sehr gut. Genau, ja, ich gehe mit standesgemäß natürlich mit einem Dortmunder, ja. Die hatten wir ja heute ganz klar im Fokus und da nehme ich nicht Couture als sehr, naja, ich sag mal, diskussionswürdige, sehr kontroverse Personalie, sondern ich gehe mit Bayer. Ja, den würde ich gerne als Once to Watch dann tatsächlich auch in den Fokus rücken und sagen, mit dieser 100-Plus-Performance, die hingelegt werden kann, sehe ich in Bayer definitiv jemanden, auf den wir am kommenden Spieltag setzen. Ich werde ihn aber in der Matchday-Challenge höchstwahrscheinlich nicht aufstellen, obwohl es eigentlich sehr einfach wäre, ihn aufzustellen, wenn ich weiß, dass er auch spielt. Ich habe nämlich einen ganz anderen Plan. Aber dazu dann am Wochenende mehr. Wenn ich wieder siege, auf dem Treppchen lande und hier von oben herab, schön Simon, hallo. Nein, alles gut. Also da bin ich sehr überzeugt tatsächlich, dass da hast du mir auch die Gewissheit gegeben, dass tatsächlich auch da eine Explosion stattfinden kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, muss man mal gucken. Aber ja, Bayer für mich der Wants to Watch am Wochenende.
Ja, ein sehr, sehr guter Name. Also dem werde ich auch jetzt gegen Bochum noch eine allerletzte Chance in unserer Creator-Liga geben. Wenn er die nicht nutzt und nicht performt und da kein grüner Balken bei rumspringt, dann sitzen wir hier nächste Woche und Bayer ist Geschichte.
Diese Episode auch, Simon. Und jetzt, Leute, festhalten, wenn ihr nämlich noch Bock gehabt und einfach mal außerirdisch sprechen lernen wollt, dann hört euch das Outro unseres Siegers der ja, Matchday Challenge des vergangenen Spieltags an. Wie heißt der Kollege? Schaka, ja. Ein Schweizer Kollege. Und ich habe nur verstanden, mehr habe ich nicht verstanden. Vielleicht erzählt er uns einfach auch, wie toll der Spieltagssieger-Besieger-Podcast ist und unser ist einfach nur räudig, ja. Vielleicht hat er uns auch irgendwie, keine Ahnung, eine Waschmaschine verkauft. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr da irgendwas raus entziffern. Schreibt es uns.
Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es hier irgendeine Zuhörerin, einen Zuhörer, der das entziffern kann und versteht. Dann schreibt das gerne mal hier unter die Folge bei Spotify in diesen Antworten-Sticker rein. Würde mich mal interessieren. Da könnt ihr übrigens auch alles andere reinschreiben. Wir lesen uns das immer durch und reagieren auch darauf. Und nicht vergessen, Danke an alle, die das schon getan haben. Lasst uns eine Bewertung da hier bei Spotify. Es gibt viele, wie gesagt, die es schon getan haben, aber auch viele, die es noch nicht getan haben. Würden wir uns sehr freuen. Dauert nur wenige Sekunden.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, ciao.
Salut zusammen, hier ist der Kai aus Freiburg. Wieder gehört heute mal mit einem anderen Dialekt, nämlich aus dem schönen Seiserland in der Schweiz. Ja, nice hat es geklappt mit dem Spieltagssieg in der Matchday Challenge. Merci auch an die Punktelieferanten für das Member-Abo. Der Fasi wird sich sicher freuen. In unserer privaten Liga kann ich mir, glaube ich, auch langsam an Spieltagssieg gewöhnen. Meiner Punktelieferanten wie der Kane, Kimmich, Wirtz und Xhaka haben mir mittlerweile den vierten Spieltagssieg in Folge gebracht. Und so ist die letztjährige Spannung bis zum letzten Spieltag leider Vergangenheit. Und die Meisterschaft wäre schon in der Vorbereitung entschieden gewesen. Darum, Jungs, hü einmal! Grüße gehen raus als Team Freiburg. Als grösstes Merci natürlich auch am Sveni. Ohne ihn hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich gewonnen habe. Und zum Schluss noch ein Gruß an alle anderen Kickbase-Verrückten vom FC Seisa 08. Auf eine gute Saison in der App und auf dem Bitz. Schön zusammen.